2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega kotzt. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Mittwoch, den 23. Oktober 2024. Es ist fast genau 19.10 Uhr und ihr hört den Müllerton vor dem Spiel des FC St. Pauli am kommenden Samstag. Dabei empfängt der Tabellen 16., das sind wir, den Tabellen 13. VfL Wolfsburg. Und ja, wir wollen mal hören, was beim VfL bei den Wölfen momentan so los ist. Ich bin Yannick und darf eine neue Stimme bei uns begrüßen. Moin Dennis.
Hallo, moin.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Erzähl doch erstmal, das ist so und so üblich, wenn Gäste das erste Mal da sind. Wer bist du? Was machst du sonst so in deinem Leben? Und warum spreche ich mit dir heute über den VfL Wolfsburg?
Fangen wir mal hinten an. Du sprichst mit mir, weil die anderen, die du gefragt hast, auf mich verwiesen haben. Ich bin Dennis, wie gesagt, ich komme aus Wolfsburg, bin schon recht lange Fan beim VfL, seit diesem Jahr dann auch aktiv im Wölferadio dabei. Bin ab und zu sogar mal live im Stadion bei Wölferadio Arena Live, dem Blindenradio. Sozusagen, also wo wir übertragen für sehbehinderte Leute, dass die das Spiel verfolgen können, teilweise auch im Stadion dann mit dabei. Und ja, so hast du zu mir gefunden über nette Twitter und vor allen Dingen Blue Sky mit Menschen, sodass ich jetzt hier bin und mich sehr freue, im Millanton dabei zu sein.
Ja, es gab tatsächlich Empfehlungen, dich doch mal zu fragen, aber ich würde das jetzt nicht darauf beschränken, dass die anderen gesagt haben, frag mal lieber Dennis, sondern ich glaube, das wird hier eine sehr schöne Runde mit uns beiden. Lass uns doch erstmal, bevor wir über die aktuellen Geschehnisse sprechen, eine kleine Zeitreise machen in den März diesen Jahres. Da hat Ralf Hasenhüttl für den eher erfolglosen Niko Kovac übernommen, würde ich es mal formulieren. Ich habe mal geguckt, Hasenhüttl kommt dann, wenn er am Samstag euer Teamcoach das erste Mal seit 10 Jahren wieder ans Millerntor. Er war zuletzt mit Ingolstadt da, danach verschlug es ihn nach Leipzig. Aber da war Leipzig schon der Liga, in der FC St. Pauli spielte, entwichen sozusagen. Dann ging es nach Southampton und jetzt ist er seit März bei euch. Nimm uns mal mit, wie würdest du sein Wirken, seitdem ist er jetzt über ein halbes Jahr schon da, wie würdest du das beurteilen?
Erstmal gab es bei uns eine relativ große Erleichterung, dass das Kapitel Kovac abgeschlossen war, weil anfangs ging es ja noch, da war es auch noch halbwegs erfolgreich, aber gerade die letzte Saison mit ihm war wirklich kein großes Vergnügen. Die Mannschaft war fit, ja, aber das war auch alles. Also es gab ganz wenig Ideen, es wirkte alles sehr unkreativ, sehr altbacken. Man hat Punkte geholt, die man so holen musste, aber es war sehr viel Gewürge, sehr viele unglückliche Niederlagen. Und das Allerschlimmste daran eigentlich war, dass es danach aber im Interviews gab, wo dann gesagt wurde, nee, ist aber eigentlich alles super, was wir gemacht haben. Uns fehlt nur das Quäntchen Glück. Und das wurde so oft berufen, dass es dann irgendwann sehr, sehr lächerlich wurde. Also es war unter uns Fans dann auch so ein Running Gag, so die Pressekonferenzen vorherzusehen, die da gekommen sind. Und man hatte eine recht hohe Trefferquote. Und das hat sich jetzt mit Ralf Hasenhüttl dann doch geändert. Also man hat dann den Trainer im Wintertrainingslager, gab es Gespräche zwischen der damaligen Vereinsführung Marcel Schäfer und Sebastian Schinzilords und Hasenhüttl. Einfach nur, weil der im Trainingslager, der hat irgendwie nebenan gewohnt oder war da im Urlaub oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande kam. Man hatte sich so unterhalten, war sich sympathisch, fand die grundsätzlichen Ideen gut, wenn man das so richtig versteht. Ich frage mich immer, wie solche Gespräche ablaufen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und irgendwann war es dann halt so weit, dass man an Niko Kovac, an dem man wirklich sehr lange und sehr, sehr gebetsmühlenartig festhalten. Ich glaube, das sagt man nicht, aber ihr wisst grob, worauf ich hinaus will. Also man ist halt dran geblieben und wollte ihn nicht hergeben und irgendwann war dann klar, okay, das muss passieren. Dann kam mit Ralf Hasenhüttl halt jemand, der eigentlich schon aufgehört hatte, Trainer zu sein, der das gar nicht mehr machen wollte und hat eigentlich gar nicht so viel umgestoßen, hat der Mannschaft so ein paar andere Akzente mit auf den Weg gegeben und das hat in der letzten Saison dann gereicht für einen souveräner Klassenerhalt, ist klar gelogen. Das war alles auch ein bisschen Gewürge, richtig schön war es nicht.
Na, Platz 12 am Ende, ne?
Ja, ja, genau, aber es war irgendwie 3 Spieltage vor Schluss hat man erst die Klasse gehalten und wenn man sich den Kader so anguckt, dann glaube ich, wäre das früher möglich gewesen. So sind wir dann auch in diese Saison gestartet. Ich finde es tatsächlich, was er gemacht hat, bisher ganz gut. Diese Saison ist halt also wir gehen ja gleich nochmal so ein bisschen auf diese Saison ein, aber schon mal vorneweg, wenn man sich unseren Spielplan zu Saisonbeginn anguckt, haben wir halt gegen, ich muss jetzt aus dem Bauch zitieren, Bayern, Frankfurt, Stuttgart, Leverkusen, Bochum und Wer ist denn gerade Tabellenletzter?
Holstein Kiel hast du noch vergessen.
Genau, ich habe Holstein Kiel vergessen, gegen die gespielt. Und das heißt, gegen Holstein Kiel und Bochum haben wir die Punkte geholt, die wir holen mussten. Gegen die guten Teams hat man sich wirklich sehr, sehr gut verkauft, muss man sagen. Da hat man gesehen, die Mannschaft kann kämpfen, die versucht. Es ist jetzt nicht der kreativste Fußball, also es wird viel mit langen Bällen operiert. Das ist schon sehr auffällig und das ist jetzt auch nicht unbedingt, ich sag mal, der allerhöchste Fußballgenuss, aber man merkt, dass da ein bisschen was zusammenwächst, die Abläufe passen, dachte man, und dann kam halt dieses Spiel jetzt am Wochenende gegen Werder Bremen, das so der erste richtig große Rückschlag dieses Jahr war. Aber prinzipiell muss ich sagen, habe ich Spaß an der Mannschaft. Ich finde die Einstellung, die Hasenhüttl hat, die er auch zu der Mannschaft hat, sehr, sehr gut. Also es ist sehr offen, es wird da nicht so viel schön geredet. Es wird ganz wenig so getan, als wäre alles ideal. Also der kritisiert auch, das gefällt mir gut. Und ich denke, die Mannschaft entwickelt sich noch und das muss jetzt halt so nach und nach passieren. Und die Neuen müssen reinkommen, die Verletzten zurückkommen. Und dann bin ich eigentlich relativ optimistisch.
Okay, dann bremse ich dich noch mal ein bisschen und wir springen noch mal ein bisschen zurück in den Sommer und gucken mal, mit welcher Mannschaft denn Hasenhüttl da überhaupt arbeitet. Aber tatsächlich muss ich sagen, jetzt erstmal vorab, das klingt optimistischer, als ich so vom Papier irgendwie erwartet hätte, bevor wir uns hier heute Abend getroffen haben. Ich dachte, 7 Punkte aus 7 Spielen ist nicht das, die Erwartungs- oder nicht das, was der VfL irgendwie erwartet hätte oder was man sich erhofft hätte vor der Saison. Aber gucken wir doch mal, ich meine, wie gesagt, Hasenhüttl ist seit März da, von der wird er ja auch seine Finger im Spiel gehabt haben, was die Transfers angeht. Erstmal bei den Abgängen sind, glaube ich, 3 Namen vor allem zu nennen. Maxence Lacroix ist für ganze 18 kolportierte Millionen in die Premier League gegangen. Maximilian Philipp ist zum SC Freiburg und dann ist der ewige Kohn Castells, nenne ich ihn mal, in die saudi-arabische Liga gegangen. Das wären so 3 Namen, die ich aus der Ferne als Abgänge erwähnen wollen würde. Und dann habt ihr aber auf jeden Fall tief in die Tasche gegriffen, um vielleicht Castells zu ersetzen mit Kamil Grabara vom FC Kopenhagen für über 13 Millionen geholt und dann noch einen Innenverteidiger Konstantinos Koulirakis, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, macht nichts. Gerade mal 20 Jahre jung Innenverteidiger, kam für über fast 12 Millionen. Das wären so, ja zumindest wenn man so auf die Zahlen und die Namen guckt, Leute, die ich erwähnen wollen würde. Bence Dardai ist gekommen von Hertha BSC, kennt man wahrscheinlich auch noch, da man ja als Fan des FC St. Pauli die zweite Liga lange verfolgt hat. Ja, aber füll das doch mal für uns auch noch ein bisschen aus der Innensicht mit Inhalt. Was findest du in der Transferpolitik zu loben, zu kritisieren und welche Erwartungshaltung hast du an den Kader?
Ja, also erstmal, der Abschied von Kuhn Castells war eine Sache, die uns wirklich auf die Nerven gegangen ist, muss man sagen, weil das ist halt ein wirklicher Klasse-Keeper. Da hat man sich sehr gefreut, wenn der da war. Der hatte jetzt, ich glaube, in der letzten Saison nicht sein bestes Jahr. Aber es war halt dann doch ein wichtiger Mann, Sympathieträger in der Mannschaft, auch wenn er sehr, sehr ruhig ist. Und da, der hat sich sehr früh entschieden, den Verein zu verlassen. Und da sind wir da, ging dann das Rätseln los, wo geht denn seine Reise hin? Weil ein Keeper seiner Klasse, der wird ja mit ziemlicher Sicherheit einen Job irgendwo in Deutschland oder Europa oder der, also, ne, so Premier League kriegen. Da sind alle von ausgegangen. Als es dann hieß, ja, der geht zu Al-Qadisiyah, war die Überraschung doch schon relativ groß. Umso zufriedener sind wir jetzt nach den ersten paar Spielen mit Kamil Grabara, der das genaue Gegenteil von Kuhn Castells ist, der ein Lautsprecher ist, der, sagen wir es jetzt, ist eine große Fresse, hat damit auch mal daneben liegt. Das funktioniert aber, der spielt viel riskanter, sieht zu, dass er die Bälle viel schneller los wird als Kuhn. Und was das angeht, war das wirklich ein Volltreffer, dieser Transfer. Also ich hätte nicht gedacht, dass das passiert, aber wir haben uns tatsächlich gefühlt auf der Torwartposition verstärkt. Du hast in deiner Aufzählung noch Mohamed Amoura vergessen. Der fällt nicht so auf, weil er nur geliehen ist für diese Saison für 3 Millionen. Ein wahnsinnig schneller, unglaublich trickreicher, wendiger Stürmer aus Algerien. Der kam jetzt aus Belgien. Unglaublich interessanter Spieler, der sowas mit sich trägt, dass wir so im Verein nicht hatten. So dieser schneller, trickreiche Spieler vorne drin, der einfach auch mal aufs Tor schießt, wenn es nicht passt. Das ist ein, glaube ich, sehr, sehr wichtiger Transfer für den Kader. Und Konstantinos Koulirakis, ich denke auch, dass man ihn so ausspricht, was anderes habe ich noch nicht gehört, den hat man dem Vernehmen nach Eintracht Frankfurt vor der Nase weggeschnappt. Der hat in Griechenland ganz groß aufgespielt, gilt da immer noch als ganz großes Verteidigertalent und kommt jetzt bei uns so langsam rein, hat jetzt die letzten beiden Spiele, glaube ich, von Beginn an gemacht und man sieht, dass das dass da Talent da ist, das braucht aber noch ein bisschen. Der wird Maxence Lacroix nicht sofort ersetzen, weil der sich dann über die Jahre dann doch gesteigert hat zu einem echten Stammspieler, auch wenn der auch erst 24 war, das darf man nicht vergessen. Ja, und dann muss man mal gucken, wie das ist. Also was mir nicht so richtig gut gefällt, es ist noch Dennis Wavro gekommen, der hat sozusagen 1:1 Moritz Jentz ersetzt, ist, dass unsere Innenverteidigung im Verhältnis in den letzten Jahren immer langsamer geworden ist. Das sieht man daran, also was einfach auch daran liegt, dass wir in den letzten 2 Jahren mit Mickey van de Ven und Maxence Lacroix 2 der jetzt schnellsten Innenverteidiger der Premier League abgegeben haben. Das ist ganz schwer, das aufzuholen. Das ist so ein bisschen schade. Da hadere ich auch ein bisschen mit. Und insgesamt an diesem Transferfenster, was mir da gar nicht gefällt, ist, dass wir viel zu viele Spieler haben. Das hat auch der Trainer schon gesagt. Also jetzt gerade, wo wir relativ viele Verletzte haben, ist das eine gute Sache. Aber so in Summe ist der Kader eigentlich viel zu groß. Da müssten bestimmt 5 Spieler weg aussortiert werden, wenn man das mal so durchgeht. Weil so wird es auf Dauer sehr, sehr schwer, die ganzen Leute zufriedenzustellen. Das ist ein bisschen doof. Und wen ich noch erwähnen möchte, ganz kurz, ist Jenan Pečinović, den wir verliehen haben nach Düsseldorf. Auch ein für die Zukunft, hoffe ich, ganz wichtiger Spieler bei uns, der sich jetzt in der zweiten Liga seine ersten richtigen Profisporen verdienen soll als Stürmer. Der hat jetzt, glaube ich, auch in der zweiten Liga schon einmal getroffen, hat jetzt seine Verletzung hinter sich gebracht. Das sind so die Umwälzungen. Man hat sehr viel auf junge Leute gesetzt. Du hast Bence Dardai genannt. Wir haben noch Mathis Angeli geholt, ein ganz junger Spieler aus der Bordeaux U19, den wir nur holen konnten, weil Bordeaux pleite ist und dieses Team der de facto erstmal nicht mehr gab. Deswegen konnte man den ablösefrei holen. Salih Özcan haben wir noch zur, also da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht genau warum. Auf der 6 sind wir eigentlich gut besetzt. Jetzt haben wir da noch einen reingeholt, um den Kader noch ein bisschen bunter zu machen. Ja, es sind so ein paar, ich sag mal so Kaderplätze frei geworden mit Spielern, die sowieso keine Zukunft mehr hatten bei uns. Es sind ein paar dazugekommen, um den Kader wieder aufzufüllen, was, glaube ich, nicht nötig war. Ich bin so mittelzufrieden. Ich glaube, das hört man ganz gut raus. Also sind ein paar Leute bei, die ich ganz gut finde, ein paar Sachen, die ich nicht so ganz verstehe. Und in Summe, was du auch wieder gesagt hast, man hat viel Geld ausgegeben. Für mich ist das auch schon wieder zu viel Geld. Ich glaube, man hätte das auch günstiger haben können, was man so geholt hat.
Das mag sein und natürlich ist wichtig, dass du auf Amura hinweist, da kann man ja ganz schön vielleicht auch ein bisschen Boulevard-Sport-journalistisch erzählen können, dass es ja da quasi einen Wiedersehen gibt am Samstag. Wurde ja ausgeliehen von Union Saint-Gilloise und da hat ja vorher ein gewisser Alexander Blessin an der Seitenlinie gestanden. Die kennen sich sicherlich.
Stimmt, ja, du hast recht, das hatte ich ganz vergessen. Ja, ist genau richtig.
Ja, von daher wichtig, gut, dass du den noch erwähnt hast. Diese schöne Geschichte hätten wir sonst nicht erzählen können. Mal gucken, wie sie sich am Samstag dann wirklich gestaltet. Gut, also vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich dem bisherigen Saisonverlauf entsprechend. Du bist mit einigen zufrieden, andere müssen noch ein bisschen reinfinden. Das ja spricht ja fast so ein bisschen für den Verlauf der bisherigen Saison, dass man da 7 Punkte aus 7 Spielen geholt hat. Ist jetzt wahrscheinlich nicht dramatisch, aber auch nichts, womit man nach den Sternen greift sozusagen. Wir können ja mal, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, in den bisherigen Saisonverlauf reinspringen. Und wenn wir ganz vorne anfangen, hat man sich mit gerade mal 1:0 bei der TuS Koblenz durchgesetzt oder dem TuS Koblenz, ich weiß es gar nicht. Dann hast du schon gesagt, dann kam das Programm mit den Bayern, wo man aber auch nur 2:3 verloren hat. Ein 2:0 Auswärtssieg bei Holstein Kiel, 1:2 zu Hause verloren gegen Eintracht Frankfurt, 3:4 aus eigener Sicht, so rum ist es richtig, bei Bayer Leverkusen. Dann ein Unentschieden gegen den amtierenden Vizemeister VfB Stuttgart, 2:2. Dann wieder Auswärtssieg in Bochum und, du hast es schon angesprochen, 2:4 Heimniederlage gegen Werder Bremen jetzt zuletzt. Da fällt natürlich auf die bisherigen Punkte. Also einer kommt aus Heimspielen und 6 kommen nach Auswärtsspielen. Warum klappt es auswärts besser als zu Hause, um es mal positiv zu formulieren?
Ja, das ist sehr, sehr schön formuliert. Ich glaube, das lässt sich relativ leicht sagen, wenn man auf die Tabelle guckt. Also wenn man zu Hause halt gegen Bayern gespielt hat, gegen Frankfurt und gegen Stuttgart und auswärts gegen Kiel, Bochum und Leverkusen, dann ist es jetzt, ich sag mal, keine Sensation, dass man auswärts mehr Punkte geholt hat als zu Hause. Dazu kam halt noch, dass sich die Mannschaft hier und da auch ein bisschen dämlich angestellt hat. Gegen Bayern hat man, glaube ich, da bin ich mir gar nicht sicher, das sage ich jetzt einfach mal, beweist mir das Gegenteil, glaube ich, recht spät spät das Gegentor kassiert. Gegen Stuttgart war es recht spät, dass der Ausgleich gefallen ist. Gegen Frankfurt spät. Leverkusen sowieso, da kassiert man halt immer Spättore. Und da hat man dann halt auch zu Hause ein paar Punkte hergeschenkt, die man hätte halten können. So das 2:1 gegen Frankfurt, das war halt wirklich unnötig, dass man das Spiel noch so herschenkt, weil Frankfurt wirklich nicht so gut war, wie sie es können. Das hat man in den letzten Wochen gesehen, wie gut die sein können. Und ja, Stuttgart, da gab es auch sehr spät den Ausgleich, ich glaube auch erst in der Nachspielzeit. Es ist viel, jetzt klinge ich wie Niko Kovac, es ist viel, wo dann so das entscheidende Fitzelchen fehlt. Was man dazu sagen muss, ist, ich glaube, bis zum Bochum-Spiel hat der VfL, also mein VfL, also die Wolfsburger, haben in der zweiten Halbzeit kein Tor erzielt. Alle Tore sind bis dahin in der ersten Halbzeit gefallen. Das ist jetzt besser geworden. Gegen Bremen hatten wir dann noch ganz andere Probleme. Da hat man sich, das kann ich immer noch nicht beschreiben, was da passiert ist. Jannik Gerrt hat nach dem Spiel gesagt, keiner hat gemacht, was abgesprochen war. Jeder hat so für sich gespielt. Das war eine super dumme Idee, weil Werder genau das genutzt hat. Also das Spiel würde ich einfach mal ausklammern, weil ich hoffe, das war so dieser klassische Ausrutscher, wenn man den Fans das Gefühl gibt, jetzt geht's langsam richtig los, jetzt kommen die Gegner, die man schlagen muss, und dann gibt das Team einen so einen zwischen die Hörner. Ich glaube, das war's, und ja, da muss man mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe halt für St. Pauli, dass die Mannschaft sich da zusammenreißt. Jetzt fallen mit Wimmer und Arnold zwei nicht ganz unwichtige Leute aus für das Spiel, weil die beide gesperrt sind. Mal gucken, wie der Trainer das so zusammensetzt, was da noch so möglich ist.
Ding Dong, Werbung. Wie ihr wisst, gibt es bei unserem Partner der Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg zahlreiche alkoholhaltige und alkoholfreie Biere zu erstehen. Unter den alkoholfreien Bieren ist mein klarer Favorit das Roadrunner Coffee Stout. Das geizt zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein und ist damit für mich persönlich perfekt für den Schnitt und die Produktion des Gesprächs nach der Aufnahme. Wenn ihr neugierig geworden seid, schaut doch mal auf kehrwieder.bier vorbei, Bier dabei in der englischen Schreibweise. Und wie immer natürlich der Hinweis, Bier und andere alkoholhaltige Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ja, ich greife mal kurz auf, was du gesagt hast. Also zum einen hat man gegen Bayern sogar geführt und dann hat erst Kaminski ein Eigentor gemacht und dann hat Serge Gnabry in der 82. auf 3:2 gestellt. Ja, typischer Verlauf gegen Bayern, vielleicht, dass Bayern sich am Ende durchsetzt, würde ich sagen. Und beim Spiel gegen Stuttgart hat man bis zum 90. plus 7 geführt und hat dann noch den Ausgleich bekommen.
Ja, genau sowas. Und das ist klar, gegen so gute Mannschaften passiert dir das. Aber es ist halt dafür, dass es halt in der so frühen Saisonphase schon passiert, ist es halt doppelt bitter. Weil jetzt müssen wir dann halt drüber sprechen, wenn man das halt so gegen Bayern vielleicht das Unentschieden gehalten hätte, gegen Stuttgart gewonnen. Ich weiß, sehr viel hätte, wenn und aber dann würde die Tabelle jetzt ganz anders aussehen. Dann wäre man halt irgendwo auf einem einstelligen Tabellenplatz und darum geht's ja eigentlich für uns. Also das ist so das Ziel, auch wenn von außen gerne das Ziel Europapokal herangetragen wird. Na klar würden wir es mitnehmen, aber alle Fans sind mit einem einstelligen Tabellenplatz vollkommen cool.
Das glaube ich. Es ist die Frage, wollen wir damit das Sportliche erstmal bewenden lassen oder gibt es noch Dinge, die du unbedingt erwähnen möchtest, bevor wir einen kleinen Cut machen, was das Sportliche angeht?
Ja, Gerd, ich würde noch ganz kurz erwähnen, dass wir neben den Sperren jetzt halt auch aktuell so ein bisschen Verletzungspech haben und dass zum Beispiel mit Lovro Meier einfach einer der wichtigsten Spieler, die wir haben, gerade ausfällt. Ich hoffe, ich glaube, gegen St. Pauli wird es für ihn noch nicht reichen, müsst ihr keine Angst haben, aber ich glaube, wenn der dazukommt, dann ist so diese Dreierreihe vorne aus Amura, Wind und Meier, ich glaube, das kann schon sehr, sehr viel Spaß machen. Und das ist dann auch so eine Frage des Timings, das hatte sich gerade so ein bisschen eingefunden, dann hat der sich verletzt, dann kam Wind gerade wieder, der Jonas Wind neigt dazu, die Sommerpause zu verbringen, wie wir alle, also mit rumliegen und auf Festivals rumhängen. Das heißt, der braucht zu Saisonstart immer ein bisschen. Der ist jetzt im Lauf und mit ihm und Amura hat man schon mal zwei vorne drin und dann muss halt jetzt noch Lovro Meier dazukommen. Und dann, glaube ich, ist das auch personell vorne noch eine ganze Ecke besser geworden.
Okay, was genau das am Samstag werden kann, dazu kommen wir gleich. Mhm. Wir müssen aber erstmal ja über den Elefanten im Raum sprechen, wenn man in den letzten Tagen an den VfL Wolfsburg denkt, weil das ist kein sportlicher Aspekt, der einem da einfällt, sondern es gab jetzt ganz vor kurzem ein Eklat, wird es in den Medien genannt, rund um Kevin Behrens, der bei einer Autogrammstunde sich geweigert hat, ein Trikot zu unterschreiben mit der Aussage, so eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht. Man muss kurz zur Einordnung vielleicht sagen, das ist nicht das erste Mal, dass es sowas von Spielern des VfL Wolfsburg gibt. Es gab damals, als 2018 die Regenbogenbinde beim VfL eingeführt werden sollte, ja, hat Josip Brekalo damals Äußerungen geliked in den sozialen Medien, die sich dagegen ausgesprochen haben. Dann gab es 5 Jahre später ein bisschen Wirbel um Felix Metscher, der ein Video geteilt hat, was transphob war, und jetzt reiht sich Kevin Behrens in diese unrühmliche Reihe der Spieler ein, die eine sehr homophobe, transphobe Meinung in die Welt hinausblasen sozusagen. Nimm uns mal mit, man hat so ein bisschen mitbekommen, dass erst gar nichts passiert ist, jetzt musste er zumindest eine Geldstrafe zahlen und ja, sonst ist nicht so viel passiert, außer dass die Fans am vergangenen Heimspieltag sowohl ihm als auch der Namensvetterin Daniela Behrens, ihres Zeichens Innenministerin von Niedersachsen, einen Maulkorb verpasst haben sozusagen, wie sie ein Banner hochgehalten haben, ob Daniela oder Kevin Behrens Hals Maul. Also die Fans sind da auf jeden Fall eindeutig in ihrer Meinung zu seinen Äußerungen und auch ja vielleicht auch dazu, wie er sich im Zweifel oder zweifelhaft entschuldigt hat. Aber du bist da ganz viel näher dran als wir. Nimm uns mal mit, was war da genau los?
Ja, es war keine normale Autogrammstunde, sondern es war so ein ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Manchmal werden Spieler zusammengetrommelt und müssen Dinge signieren für irgendwelche Auktionen und sowas. Und da war Kevin Behrens dabei und hat halt, der VfL hat seit, ich weiß nicht wie lange, aber schon seit relativ langer Zeit den sogenannten Vielfaltspieltag. Da sind die VfL-Trikots mit Regenbogenfarben geschmückt. Man präsentiert sich als vielfältiger Verein. Das ist dem Verein auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen gibt es ja auch seit 2018 über alle Teams des Vereins, also Frauenmannschaft, Herrenmannschaft, die Jugendmannschaft, die tragen alle. Der Kapitän trägt eine Regenbogenflagge. Das hat damals Nilla Fischer angeleiert sozusagen. Die ist auf die Idee gekommen. Unser damaliger Kapitän Joshua Gilavogi hat das sofort begeistert aufgenommen und dann wurde das über den ganzen Verein ausgerollt. Und das war einfach ein gutes Zeichen, dass auch viele so mitgetragen haben, aber aus irgendeinem Grund kriegt dieser Verein es nicht auf die Kette, dass sich alle da auch dran halten und das vorher machen. Ich weiß nicht, also ne, die Brickerloh-Geschichte war schon unangenehm. Felix Metscher, der hat ja wirklich so einen fundamental christlichen Schrott auf Instagram gepostet und wurde dann intern auch gerüffelt dafür. Und ja, bei Dortmund ist das, na egal, da möchte ich nicht drüber sprechen. Und jetzt haben wir halt, also es gab zwischendurch auch noch Wout Weghorst, der sich irgendwie sehr, sehr zweifelhaft zum Thema Impfen dargestellt hat. Und dann jetzt halt Kevin Behrens, dem das, wie er sagt, rausgerutscht ist, wo ich ganz ehrlich sage, sowas rutscht mir nicht raus. Ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gesagt, weil warum sollte ich? Also was muss im Kopf los sein, dass man denkt, das wäre jetzt das Richtige zu sagen? Diese, ich sag mal, Entschuldigung, die er da rausgehauen hat, ganz ehrlich, die hätte er sich auch sparen können, also hätte er auch nicht sagen können, das ist dasselbe. Die Strafe vom Verein, eine hohe Geldstrafe und sozusagen eine gelbe Karte, also sprich eine Abmahnung bei wiederholtem, also noch Wiederholen dieses Dings fliegt da raus. Ja, das ist arbeitsrechtstechnisch sicherlich der richtige Weg. Ich persönlich, und das hat man ja auch an der Reaktion der Fans gesehen, uns reicht das nicht. Ich finde das beschämend, dass ein Verein, der Vielfalt immer groß schreibt, der halt auch viele inklusive Sachen macht, hier in Wolfsburg und Umgebung halt auch dem die Frauenmannschaft so wichtig ist, dass die immer eigentlich auf Augenhöhe unterwegs sind, dass das versucht wird, das als Einheit darzustellen. Ich finde es ein bisschen unangenehm, wie wenig da passiert ist. Da hätte man mehr draus machen müssen. Ich habe jetzt, beziehungsweise, ja, nee, also ich bin immer noch stinkig. Ich möchte den Mann eigentlich auch nicht mehr in unserem Trikot sehen, weil das passt nicht. Und ich also die Frage, die ich mir stelle, ist, warum das bei uns in der Regel so, also warum das bei uns so ist. Also ist das, weil es bei uns rauskommt, weil es den Leuten wichtig ist und in anderen Vereinen wird das irgendwie unter der Hand gemacht oder passiert das in anderen Vereinen nicht und nur bei uns sind die Trottel und ich verstehe es nicht. Also ich bin stinkig, ein bisschen ratlos, weil es halt auch gerade in so eine Phase kam. Man hatte das Gefühl, jetzt geht's langsam los und dann kommt halt diese Ablenkung. Die Fans, die sich gut positionieren und das Spiel gegen Werder Bremen und was man so an Optimismus hatte, wurde so ein bisschen mit dem Arsch eingerissen und das ist sehr nervig und es ist so überflüssig. Ich kann da nicht viel zu sagen, außer dass ich Kevin Behrens, den hielt ich tatsächlich für cleverer als das. Und es gehört nicht viel Cleverness dazu, um cleverer als das zu sein.
Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Danke erstmal für deine Einordnung. Und ich fürchte leider, ihr werdet dieses Problem nicht exklusiv haben. Nur bei euch ist es halt jetzt in den letzten, was haben wir jetzt, 6 Jahren, jetzt 3-mal rausgekommen. Zuletzt mit Kevin Behrens. Ich fürchte leider, dass er nicht alleine ist mit dieser Meinung, auch wenn es sicherlich heutzutage viele ProfifußballerInnen gibt, die da fortschrittlicher denken. Und wenn du schon so eine zweifelhafte Meinung hast, dann halt wenigstens das Maul, wie es auch die Fans gefordert haben. So viel sollte dann doch zu erwarten sein. Also sowas rutscht einem nicht raus, wie du sagst. Das zeugt ja von einem gewissen Meinungs- und Weltbild, wenn man sowas dann sagt. Das ist ja nichts, was einem so rausrutscht, wenn da nicht irgendwie eine Überzeugung hintersteckt. Aber das können wir, um vielleicht einen positiven Twist aus diesem Fall zu nehmen, können wir als Anlass nehmen, um wieder aufs Spiel am Samstag zurückzukommen. Denn es gibt eine Aktion von St. Pauli Pride jetzt zum Heimspieltag. Nehmt alles mit, was Regenbogenfarben hat, sei es eine Mütze, sei es ein Schal, sei es ein Banner, sei es eine Fahne, damit Kevin Behrens da schön in den Farben, die er gar nicht leiden kann, anscheinend empfangen wird am Samstag. Und damit wären wir wieder beim Spiel angekommen. Dennis, ja, du hast schon ein bisschen angedeutet, einige sind verletzt, andere sind gesperrt, entweder mit Rot oder mit 5 gelben Karten. Welche 11 erwartest du dir am Samstag am Millerntor vom VfL Wolfsburg?
Erstmal ganz kurz noch zu eurer wirklich tollen Aktion. Ich werde auch es gibt einen sehr, sehr schönen Vielfaltschal, den werde ich definitiv tragen, wenn ich im Stadion bin. Und
sehr gut.
Ich weiß auch intern vom VfL, dass viele das gut finden. Man schafft es aber leider nicht rechtzeitig, die Vielfalt-Trikots aufzutreiben sozusagen für das Spiel. Sonst hätte man da vielleicht mitgezogen. Das klappt leider aus logistischen Gründen nicht. Dafür ist es zu knapp.
Gibt ja noch ein Rückspiel in Wolfsburg.
Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, wann dies Jahr der Vielfaltspieltag ist, aber mal gucken. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr begrüßenswert und freue mich.
Ja, dito.
Warte, du hast nach der Aufstellung gefragt. Genau. ich fürchte, wir werden wieder mit einer Dreierkette spielen. Das mag ich nicht. Ich finde, die Dreierkette ist ein doofes System. Also halt so eine flexible Dreierkette, die dann mal zur Fünferkette wird in der Defensive. Mit Maximilian Arnold fehlt halt so der Ankerspieler im zentralen Mittelfeld. Der hat sich ja gegen Werder Bremen irgendwie war sehr benommen, ist dann langsam rausgegangen und das war der Schiedsrichter so unmöglich, dass er ihm dafür die 5. gelbe Karte gegeben hat. Da muss man auch eigentlich nochmal nachfragen, wie sowas sein kann. Ja, und dann muss man mal gucken, wie man das Mittelfeld so aufbaut. Also gegen Bremen hat man Yannick Gerhardt dafür reingebracht, unsere Allzweckwaffe, der vielleicht unterschätzteste Spieler des Kaders. Auch wenn er jetzt in dem Spiel nicht viel leisten konnte, kann ich mir gut vorstellen, dass er wieder da ist. Salih Özcan ist dabei, aber ich hoffe eigentlich, dass bis dahin Herr Swanberg wieder fit ist und dann muss man gar nicht so viel umstellen. Also Riedle Baku wird vielleicht, also wahrscheinlich wieder die Außenverteidigerposition rechts übernehmen, links Kaminski. Vielleicht ist Joachim Mehle bis dahin wieder da. Der hat gegen Werder Bremen nach seiner Einwechslung als einziger so ein bisschen was gerissen. Und also mal gucken, wie man das hinkriegt. Ob man wirklich wieder mit den zwei schnellen Amura und Thiago Tomasch in vorderster Spitze spielt oder ob man da vielleicht einen etwas defensiveren Ansatz wählt oder Jonas Wind vorne reinstellt und wen dazustellt. Mal gucken. Also es ist sehr, sehr schwer zu sagen nach dieser Klatsche, wo der Trainer auch angemessen angefressen war, um es mal so zu sagen. Kann es halt sein, dass man da noch ein bisschen stärker reinhaut, um es größer umzustellen.
Okay, dann wäre jetzt die Frage, was macht das mit dir? Wie zuversichtlich gehst du in die Begegnung rein, wenn man jetzt auf den Saisonverlauf guckt? Du hast es ja skizziert, in den Heimspielen hat man die Kracher bekommen sozusagen zum Teil mit Meister und Vizemeister und so weiter. Auswärts waren es dann eher auch teilweise die Schlusslichter. St. Pauli liegt auf 16, das müsste ja eigentlich auf dem Papier ein Auswärtssieg wieder für den VfL werden. Was erwartest du dir?
Ja, natürlich erhoffe ich mir einen Auswärtssieg, weil also erstmal gehe ich sowieso immer von einem Erfolg für den Verein aus, auch wenn ich sehr genau weiß, wie oft das naiv ist. Ich glaube aber, dass diese Woche der Trainer die Mannschaft richtig, ein bisschen laufen lassen wird. Wir sind aktuell auch eines der laufschwächsten Teams. Das ist ganz, ganz ungewöhnlich für den VfL. Das war nur unter Florian Kohfeldt mal so. Unter Marc van Bommel war es so. Der hat uns eine sehr großes Fitnessdefizit beigebracht. Ich glaube, an der Fitness liegt es jetzt nicht und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass die Mannschaft sich zusammenreißen wird, zeigen wollen wird, dass das ein Ausrutscher war gegen Werder Bremen und so vielleicht die nächsten 3 Punkte auswärts holt, um zumindest in der Auswärtstabelle souverän auf einem einstelligen Tabellenplatz zu sein.
Ja, nochmal eine kurze spielerische Frage dazu. Es war jetzt in den vergangenen Spielen aus St. Pauli-Sicht so, dass wir uns schwer getan haben, wenn der Gegner uns den Ball überlassen hat, weil uns dann zumindest, also spätestens im letzten Drittel, nicht so viel eingefallen ist. Also man braucht ja auch nur auf die Tabellensituation gucken und auf die Torverhältnissituation. Wir stellen aktuell die schlechteste Offensive der Liga. Dafür haben wir uns noch nicht ganz so viele Tore gefangen wie ihr, um was Positives daraus zu ziehen. Aber wird der VfL am Samstag den Ball haben wollen oder wird man sagen, hier St. Pauli, ihr habt Heimspiel, Millerntor, bla bla, 15:30, klassische Bundesliga-Zeit, macht mal.
Ich fürchte Letzteres. Die Mannschaft ist aktuell, glaube ich, noch nicht in der Lage, so ein Spiel vorneweg zu dominieren, sondern man legt es dann eher darauf an, den Gegner diese schreckliche RB-Schule, dieses Pressing, Konterfußball-Ding, was in der Regel, also wenn es eine Mannschaft nicht wirklich gut kann, nicht schön anzusehen ist, und ich fürchte, es wird nicht so richtig schön anzusehen sein.
Gut, unser Trainer hat auch eine RB-Schulen-Vergangenheit, von daher können wir uns ja auf einen richtigen Leckerbissen am Samstag freuen. Gut, muss man sehen. Also bei uns ist auf jeden Fall klar, dass einige Torhüter ausfallen, die dann auf der Bank sitzen würden, da Basil ja toi 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 noch im Kasten steht. Heute wurde verkündet, dass ein neuer Torhüter geholt wurde, der dann wahrscheinlich auch als Backup fungiert. Connor Metcalf ist fraglich, da ist nicht genau klar, wie stark die muskulären Probleme sind. Elias Saad musste operiert werden, der wird eine ganze Weile ausfallen, und dazu kommt natürlich noch der langzeitverletzte Simon Zoller. Ansonsten kann man da weitestgehend ganz gut aus den nahezu vollen Schöpfen, würde ich sagen. Also diese Torwartposition ist halt vor allem gerade das, was uns ein bisschen Sorgen macht. Sollte Nikola mal was passieren, muss man da ja ein bisschen reagieren können. Ansonsten sah das ja auch am vergangenen Freitagabend gegen Dortmund insgesamt ganz gut aus, auch wenn man am Ende verloren hat. Ja, von daher hoffe ich mal, dass man sich darauf einstellt oder darauf eingestellt hat, bis Samstag auch mal was mit dem Ball anzustellen, wenn der Gegner sagt, macht erstmal. Aber es wird wahrscheinlich dann, wenn du es so wie du es beschreibst, erstmal ein langes Abtasten und irgendwann im Verlaufe der Spielzeit. Ich meine, wir müssen da eigentlich 3 Punkte holen. Wir könnten dann punkttechnisch mit euch gleichziehen. Muss man mal schauen, wie das ausgeht. Aber ja, ich glaube, schön wird's nicht.
Nee, die Hoffnung habe ich schon lange aufgegeben. Aber egal, irgendwann wird es auch wieder schön. Aber für dieses Wochenende bin ich da nicht so optimistisch. Ich hoffe, dass es eine stimmungsvolle Geschichte wird. Aus Wolfsburg kommen, glaube ich, relativ viele Leute mit. Und dann machen wir einfach das Beste draus. Ich freue mich mal wieder, Gila Vugi im Stadion zu sehen.
Ja, was ja auch, also neben den ganzen Fans, die dann in einem Teil der Nordkurve Platz nehmen oder stehen werden, wirst du ja auch das erste Mal seit, lass mich nicht lügen, 18 Jahren da sein, weil du zuletzt wann am Millerntor warst?
Oh Gott, wenn du das mit dem Zeitabstand sagst, klingt es noch fieser. Ich war 2000, das ist völlig okay, ich war 2006 da für das Vorbereitungsspiel zur WM zwischen dem FC St. Pauli und Trinidad und Tobago.
Ja, wer erinnert sich nicht?
Ja, ich glaube nicht, also ich glaube, das trifft auf relativ viele zu. Ich weiß nur noch, dass, ich glaube, jemand von Trinidad hat noch eine rote Karte gesehen für eine Tätlichkeit oder Nachtreten in dem Spiel, was überhaupt nicht dazu gepasst hat, weil vorher war die Stimmung so super entspannt. Es lief überall diese Trinidad-Tobagoische Soca-Musik und irgendwie war die Stimmung total cool. Das hat mir total gut gefallen. Und dann war es halt ein Spiel wie das, was ich am Wochenende erwarte, inklusive einer wirklich völlig sinnlosen roten Karte in so einem Spiel. Aber immerhin, ich war mal da und danach habe ich es leider irgendwie nie wieder geschafft.
Ja, umso schöner, dass es am Samstag dann endlich klappt. Und ich bin schon jetzt gespannt auf das Nachgespräch, wenn du so deine Eindrücke zum, ja, aus deiner Sicht neuen Millerntor schildern kannst. Dennis, in Anbetracht auch der Zeit, die wir schon miteinander sprechen, würde ich langsam zum Ende kommen. Möchtest du noch einen Tipp abgeben? Du gehst auf jeden Fall optimistischer in Auswärtsspieler als ich. Ich bin immer so der Meinung, Hauptsache ein Punkt, also Hauptsache nicht verlieren. Du bist eigentlich so weniger vorsichtig optimistisch. Wie geht's aus am Samstag?
Ich glaube, der VfL wird das, jetzt muss ich überlegen, 2-1 gewinnen. Ist jetzt kein allzu riesig optimistischer Tipp, aber dafür hat mich die Mannschaft oft genug enttäuscht, um noch höher zu gehen.
Okay, ich glaube, auch in Anbetracht, was wir so ein bisschen rausgearbeitet haben, dass es ein langes Abtasten wird, deshalb gibt es nur 1-0 aus und vielleicht auch ein bisschen in der Tradition der Spiele, die ihr bisher so hattet, recht spät. Irgendwann in der 85. Weil du dich so auf ihn freust, schießt Gila Vugi das 1-0 und dabei bleibt es dann.
das ist ziemlich unverschämt, diese Zuneigung zur Familie Gilavogi mich so auskosten zu lassen. Nee. Wobei ich sehe gerade, die Bundesliga-Bilanz unserer beiden Vereine ist ja positiv für euch.
Ja, so viele Spiele gab es ja auch nicht.
4 und davon habt ihr 1 gewonnen. Von daher, wahrscheinlich wird es ein Unentschieden, machen wir uns nichts vor. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß.
Wäre auch okay, aber ich möchte lieber so ein dreckiges 1-0.
Ja, na, wir schauen mal.
Darf auch ein anderer schießen. Wenn du zu viel Herzschmerz hast, wenn Gilavogi das macht, dann darf es auch ein anderer machen.
Das ist nett von dir. Ich möchte mich für dieses Entgegenkommen bedanken. Das bedeutet mir viel.
Ich möchte mich bedanken, dass du heute Abend bei mir warst. Und wir können ja mal schauen, ob wir uns am Samstag auch irgendwie persönlich über den Weg laufen durch die späte Anstoßzeit 15:30. Das sind wir ja immer noch nicht so ganz gewöhnt. Das ist auch, glaube ich, noch nicht so oft vorgekommen in dieser Saison. Jetzt haben wir, glaube ich, 3-mal in Folge diese klassische Bundesliga-Samstag-Nachmittag-Anstoßzeit. Eröffnet einem ja ein bisschen Zeit ringsrum, sich auch mal auf ein Kaltgetränk zu treffen. Können wir mal schauen. Ansonsten, danke erstmal für die Zeit heute Abend. Wir hören uns dann spätestens nach dem Spiel wieder und gucken, wie dir das Millern-Tor gefallen hat und wie das Spiel so gelaufen ist. Und ja, allen ZuhörerInnen, die am Samstag dabei sind, wir sehen uns im Stadion. Ansonsten, wo auch immer dir das Spiel schaut, viel Spaß. Bis dahin, macht's gut. Forza St. Pauli.
Tschüss.